der Schule und ich sagte, hey, ich hätte was, das Volk Israel, das will ein König, so wie die anderen Völker haben. So, was hat das alles damit zu tun? Beginne ich im Jahr 1998. Raul, 17 Jahre, ganz frisch Christ, ganz frisch brennend für Jesus, ganz frisch. Boah, hier ist so viel Cooles, so viel Neues, so viel. Boah, mein Leben ist anders und auf einmal lebe ich mit Jesus und boah, krass, eine Explosion an Geschmäckern, an Emotionen, an Gedanken, an Erlebnissen, an wie ein Feuerwerk, so dieses, ich bin Christ. So, manche haben das vielleicht schon erlebt, erleben das immer, manche vielleicht nicht. Bei mir war das damals so, ich bin so aufgewachsen, dass ich mit dem Glauben nichts zu tun hatte. Und dann hat sich mein Leben geändert und ich bin gemein sonntags hier, samstags abends zu dem Gottesdienst, die Konferenz, überall. Ich bin das alles angehört und dann war ich am Sonntagmorgen, das müsste so nach 2, 3, 4 Monaten gewesen sein, ganz jung im Glauben, war ich im Gottesdienst und da war ein älterer Bruder aus Kanada, aus einer russlanddeutschen Gemeinde, aus einer russlanddeutschen Kolonie aus Steinbach. Ich wusste das, vielleicht der eine oder andere das kennt. Und er war zu Besuch und besuchte seine Geschwister hier in Deutschland und er sollte natürlich die Predigt halten und dann predigte er und sagte dann, die ganze Musik, oder vielleicht hat er auch Schlagzeug, so diese Musik, diese weltliche Musik ist vom Teufel. Sie vergiftet eure Seele. Ja, genau, ich hab's gehört, schrecklich. Es hat mich aber getroffen. Es hat mich getroffen. Ich dachte, oh, krass, krass, krass. Okay, es gibt nur eine Sache. Es gibt nur eine radikale Sache, die ich jetzt tun kann. Und ich bin nach Hause gegangen, bin zu meinem CD-Ständer gegangen, weil 1998. Das ist so ein aus Metall, so ein, ich habe ganz kurz überlegt, ich habe es nicht mehr geschafft, zu meinen Eltern zu fahren und zu holen, weil die haben den doch. Das ist so ein riesen Apparillo, ne, so aus Metall mit ganz vielen Schlitzen drin. Ne? Wenn ich euch ein Bild gezeigt hätte, die meisten hätten sofort gewusst, ah, ich weiß, was das ist. Da waren die CDs drin, die man gehört hat. Manchmal auch auf dem Discman noch. Da bin ich mal mit dem Discman und mit diesen CDs bin ich immer zum Handballtraining gegangen. Da war man der Coolste mit diesen Discmans. Und dann hatte ich den neuen Sony, der nicht mehr gesprungen ist, wenn man gegangen ist. Das war mir, weil sonst war immer... Aber ich habe alle CDs rausgenommen und ich habe sie weggeschmissen. Alle. Das war vor Spotify. Das war vor Apple Music. Vor Streaming. Man konnte, also ich meine heute, ne, man wird das Album einfach löschen so und nach einem Monat denken, ah, höre ich nochmal und dann ist es noch in der Cloud. Damals waren sie in der Mülltonne. Ich habe hunderte von Mark weggeschmissen. Mein ganzes Kindheits-Jugend-Taschengeld, was ich für all diese coole Musik, die so weggeschmissen, weil die war ja vom Teufel. Und sie war da im Müll und dann wurde der Müll abgeholt und dann war die Mülltonne leer. Und mit ihm die Alben und meine Erinnerung und mein Lebensgefühl. Und ich wollte ja ein guter Christ sein. Und dachte so, jetzt bin ich radikal, jetzt passe ich mich nicht mehr dieser Welt an. Ich passe mich nicht mehr dieser Welt an. Jetzt bin ich anders. Und es fühlte sich auch gut an. Ich dachte, ich habe das Richtige gemacht. Auf jeden Fall, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Es war wie Befreiung. Aber nach ein paar Wochen habe ich etwas bemerkt. Jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer kam, ist mir aufgefallen, meine CDs sind weg. Dieses Regal, dieser CD-Ständer ist leer. Und ich bin irgendwie nicht viel liebevoller geworden. Ich war ja noch da. Ich war noch in meinem Zimmer, aber die CDs waren weg. Und ich bin nicht liebevoller geworden, ich bin nicht geduldiger geworden, ich bin nicht großzügiger geworden, ich bin nicht barmherziger geworden, weil Römer 12, ja, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens. Also fangt an, neu die Welt zu sehen und lebt anders und seid barmherzig. Und Römer 12 geht dann quasi so weiter. Seid gastfreundlich, seid barmherzig, seid liebevoll, vergeltet Böses nicht mit Bösem und so weiter. So, wurde ich alles nicht. Meine CDs waren weg. Und dann musste ich mal zum Handballtraining gehen und dann habe ich immer so getan, als ob ich Musik höre. Und dann bin ich gegangen und habe gedacht, my knees are weak. My palms are sweaty. There's vomit on my sweater already. Mom's spaghetti. She's nervous. But on the surface, he looks calm and raised. He dropped bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes, okay, nein, ich habe keine CDs mehr. Etwas anderes hatte ich aber. Ich war auch ein bisschen stolz. Weil ich habe das durchgezogen. Ich habe das gemacht. Ich bin nicht mehr wie die Welt. Und die anderen aus der Jugendgruppe, die die CDs nicht weggeschmissen hatten, da habe ich mich über sie gestellt. Ich wurde ziemlich kritisch gegenüber denen, die ihre CDs behalten hatten, weil ich hatte mich ja von der Welt getrennt. Ich wollte dadurch ja liebevoller werden, barmherziger, bin aber stolzer geworden, also in die falsche Richtung. Und heute frage ich mich, oder wenn ich so darüber nachdenke, da mit 18 nicht wirklich reflektiert, einfach das gemacht, weil dieser Herr aus Steinbach das so gesagt hat, den ich weder kannte, noch je wieder getroffen, noch irgendwas, also hat aber Einfluss. Und heute sage ich, was ist, wenn die Frage nicht lautet, welche Dinge muss ich aus meinem Leben entfernen, damit ich ein guter Christ bin? Was muss ich alles wegtun? Was muss ich wie die Hutterer alles außen vor lassen, damit Christsein gelingen kann? Sondern die Frage ist, was passiert eigentlich in mir drin? Was ist innen? Ich muss nicht über das Außen nachdenken. So, was liegt da außen, sondern was ist in mir drin? Kennt ihr das, wenn ihr Zwiebeln kauft? Ja, dann guckt man und dann nimmt man eine Zwiebel und die, wenn die äußere Schicht schon so ein bisschen, die ist schlecht, die schmeiße ich weg. Und dann nimmt man eine schöne, feste, gute Zwiebel, schneidet die auf, aber der Kern ist verfault. Ja, doof, da muss man die auch wegschmeißen oder abschälen oder so. Aber es geht ums Innere. Was ist eigentlich innen in mir drin? Und vielleicht kennt ihr dieses Bedürfnis, diese Frage nach, was muss eigentlich passieren im Leben, um diesen Vers mal richtig ernst zu nehmen. Werdet nicht gleich dieser Welt. Und das ist herausfordernd. Und das hat bei dir nicht unbedingt was mit CDs zu tun. Wobei, ich würde gerne fragen, wer hat noch so einen CD-Ständer mit CDs? CDs, aber den CD-Ständer nicht mehr. Schubladen, genau. Aber vielleicht kennt ihr eben dieses Bedürfnis, nicht nach der Frage nach den CDs, aber nach der Frage nach klaren Grenzen. Dass man sagt, hey, was ist denn erlaubt? Was geht denn als Christ und was geht nicht? Was bedeutet es denn, sich macht euch nicht gleichförmig dieser Welt? Vielleicht brauche ich klare Antworten, vielleicht brauche ich klare Listen. Raul, sag mir doch bitte einfach, was ich darf und was ich nicht darf. Was ist erlaubt und was ist verboten? Was ist christlich, was ist weltlich? So einfach könnte es doch sein. Sag mir doch bitte, wie ich es machen soll. Und ich verstehe das. Ich verstehe das jedes Mal, wenn ich irgendwo zum Predigen bin, bei euch oder bei anderen. Und ihr wisst, dass ich meine Predigten sehr selten damit ende, dass ich sage, und jetzt mach das, mach das, mach das. Ich bringe euch ja meistens irgendwie ein Thema, wo es am Ende darum geht, du musst selbst drauf kommen, indem du auf dein Leben schaust. Und genauso wird es heute auch sein. Weil, Entschuldigung, aber das Leben ist kompliziert. Das Leben ist kompliziert. Und wir leben in einer Welt, in der wir jeden Tag 1 Million Entscheidungen haben. Na, weiß nicht, aber 6.742 auf jeden Fall. Fängt ja schon morgens an, mit welche Socken ziehe ich an? Die von gestern oder neue? Da treffen manche Menschen immer wieder die falsche Entscheidung. Kann ich. Davon kann ich ein Lied singen. Entscheidungen, die uns angeboten werden, was soll ich kaufen, wie soll ich leben, was ist richtig, was ist falsch, wie erziehe ich meine Kinder, wie führe ich meine Ehe, wie gehe ich mit Geld um, wie gehe ich mit Sexualität um, wie gehe ich mit Politik um, wie gehe ich mit Menschen um, die völlig anders denken als ich. Und manchmal wäre es schön, wenn man sagt, hier, so, das ist die Liste, zieh bitte schwarz und weiß an und eine weiße Haube, heirate nur jemanden aus deiner Kolonie und fertig. Halt dich einfach an diese Regeln. Geh nicht ins Kino, geh nicht tanzen, ja, das Bein, das sich zum Tanze hebt, das Tanzbein. Okay, ihr habt's gesagt. Mach das, lass das, dann bist du ein guter Mensch. Wäre so einfach, wenn man das so sagen könnte. Dann bist du ein guter Christ. Und vielleicht ist das der Grund, warum Menschen das brauchen. Diese Frage nach, kannst du mir nicht bitte einfach sagen, Tobi, was ich machen soll? Was bedeutet es denn, sei nicht wie diese Welt? Ist doch schwierig. Kannst du mir das nicht einfach sagen? Weil, wenn du mir das sagst, muss ich mich nur dem einfach anpassen. Und was ist Anpassung? Anpassung ist bequem. Es ist bequem, wenn mir jemand sagt, was ich tun und lassen soll. Es ist bequem, wenn mir jemand sagt, mach dieses oder jenes. Und weißt du, in einem gewissen Lebensabschnitt funktioniert das richtig gut. Der endet meiner Meinung nach aber an der Stelle ungefähr, wo ich nicht mehr brauche, dass jemand mir sagt, wie ich zu handeln habe, damit ich es bequem habe, wenn der Satz fällt, nicht den Finger in die Steckdose stecken. So ab da, wenn ich das verstanden habe und so langsam anfange, 6 oder 7 zu werden, da kann ich auch anfangen, selber nachzudenken. Und da kann ich auch als Eltern vielleicht versuchen, meine Kinder dahin zu erziehen, dass sie eben über Sachen nachdenken. Wenn meine Kinder mich heute fragen, ey Papa, soll ich das oder soll ich das machen, so und so, antworte ich nie mit, mach das. Ich frage immer, okay, was denkst du denn? Was denkst du denn, was gut wäre? Ja, weil sie haben das schon in ihrem Inneren. Und wir als Christen haben das schon in uns zu wissen, ey, was bedeutet es denn, so zu leben? Wenn alle sagen, so macht man das, dann muss ich halt nicht mehr viel selbst denken. Wenn alle sagen, das ist das Normale, dann muss ich nicht mehr fragen. Dann muss ich nicht mehr fragen, ist das eigentlich gut? Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum Römer 12 so einen Widerstand auslöst. Weil man plötzlich sagt, warte mal, aber wenn mir alle sagen, du darfst nicht mehr ins Kino, du darfst nicht mehr das, du darfst nicht mehr das, du musst wie die Hutterer und Tanzbein wird abgehackt und so weiter. Wenn das die Regeln sind, wo ist denn das ganze Schöne? Wo ist denn das ganze Schöne im Leben? Wo ist denn das Schöne in dieser Welt? Wo sind denn all die Sachen, wo ich mit connecten kann, wo ich resonieren kann, wo ich wirken kann, wo mein Leben zur Fülle wird, wo ich stehe und mir ein, wo ist Matthias? Unterwegs. Da sehe, wo ich stehe, mir ein Monet ansehe und sage, wow, was für eine Schönheit in, er hat mir gerade erzählt, dass er Monet mag. Und dann löst dieser Satz Widerstand aus. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Was soll das heißen? Ist die Welt schlecht? Müssen wir uns von allem fernhalten? Müssen wir uns von Menschen abgrenzen? Von der Kultur? Von Musik? Von allem, was nicht ausdrücklich christlich ist? Müssen wir uns davon fernhalten? Und ich verstehe total, wenn man das hört und denkt, warte mal, ganz so schlecht ist doch nicht alles. Es gibt doch so viel Schönes, so viel Menschlichkeit. Und die Frage ist berechtigt. Die Frage ist wichtig. Weil wir die Welt vielleicht jahrelang in so, und ihr habt, und viele von euch haben sehr viel mehr Lebenserfahrung und sehr viel mehr Jahre mit Gott in ihrem Leben unterwegs als ich, weitaus mehr, und habt von Kindheit an wurde euch beigebracht, so ist es richtig und so ist es zu sein. Und da draußen ist die Welt und hier sind wir anders. Und hier sind wir als Gemeinde und treffen uns in diesem Gottesdienst. Und die Welt ist da und so wie die wollen wir nicht sein. Vielleicht ist die Welt aber etwas viel Tieferes, die so tief schon hier in diesem Raum drin ist, die in deinem Leben ist, weil du dich dem auch nicht entziehen kannst. Vielleicht ist die Welt ein System, eine Art zu denken, ein Muster. Vielleicht ist seid nicht gleichförmig wie die Welt, wie Paulus hier schreibt, jetzt muss ich ein bisschen, er schreibt gar nicht das Wort für Welt, er schreibt das Wort für Zeitalter. Also seid nicht wie der Zeitgeist, seid nicht wie alle anderen, seid nicht, bitte seid nicht so herrisch, so egoistisch, so korrupt, so hinterhältig, so auf euch selbst bedacht wie alle anderen um euch herum. Hört auf damit. Und auf einmal merken wir, oh ja, passt auch heute ganz gut. Passt auch heute ganz gut. Und diese Gedanken und diese Systeme und diese Art zu denken und dieses Muster ist nicht nur da draußen bei denen, außerhalb unserer Kolonie, sondern vielleicht mittendrin. Und was ist, wenn die größte Gefahr für das Volk Gottes nicht darin besteht, dass es zu wenig anders ist, wir müssen noch mehr abgesondert sein, sondern vielleicht ist die größte Gefahr, dass wir irgendwann genauso werden wie alle anderen. Dass wir einfach genauso sind wie alle anderen. Dass es uns egal wird. Und genau deswegen liebe ich Geschichten vom Volk Israel. Weil um zu verstehen, wie Paulus das schreibt und wie er sagt, wie Paulus den Römern, die in einer Kultur lebten, die komplett, also ne, das Römische Reich mit ihren Kriegen und Regeln und Kaisern und so weiter und so fort und dieses ganze, das ganze Zeitalter, in dem Paulus und auch Jesus vorher, da ist ja nicht viel Unterschied, in dieser Kultur, in der sie lebten, waren sie umgeben von dieser römischen Macht, die alles anders gesehen hat als wie die Juden. Als wie Jesus das dachte. Und Jesus kam irgendwann und sagte, ich bin nicht gekommen, um auch nur eins der Gesetze aufzuheben. Ich bin gekommen, um alles zu erfüllen, bis ins kleinste Detail. Wie hart ist das? Aber er kommt, um die Geschichten, um die Hoffnung, die Gott tausende Jahre vorher hineingelegt hat, zur Erfüllung zu bringen. Und die Geschichten und die Hoffnung, die Gott in das Volk Israel gesteckt hat, die können wir lesen. Die können wir sehen. Und dazu müssen wir einige tausend Jahre zurückspulen in ein Volk, das versklavt ist. In ein Volk, das in Ägypten ist. In ein Volk, das ihr Dasein so fristet, dass sie unterdrückt, versklavt, gedemütigt, geschlagen, ihrer Freiheit beraubt sind. Sie sind als Sklaven in Ägypten. Und Gott befreit sie. Gott befreit sie aus dieser Sklaverei, aus diesem echten, lebenserfahrenden Korsett und Käfig und Schmerz und Gewalt. Und er befreit sie zur Freiheit. Und er befreit sie raus aus dieser Machtlosigkeit, aus dieser Unterdrücktheit, aus diesem, dass sie keine eigene Zukunft hatten, dass sie keine Kontrolle hatten, suppressed auf Deutsch heißt unterdrückt. Ja, hatte ich schon. Dass sie unterdrückt wurden. Gott befreit sie, er holt sie aus Ägypten raus. Und jetzt kommt der entscheidende Moment. Jetzt ist das Volk Israel frei aus Ägypten und Gott sagt, genießt eure Freiheit. Lebt in aller Freiheit. Macht, was ihr wollt. Ich führe euch raus in ein Land, wo Milch und Honig fließt und ihr könnt machen, was ihr wollt. Und das Volk Israel denkt sich, ja, das ist hier super. Dann holen wir uns erstmal, dann gucken wir erstmal, wie machen das die Philister und wie machen das die Ammoniter und die Amoriter. Ja, die führen Kriege, die kämpfen, die schlagen den anderen die Köpfe ein, holen sich die Dörfer, holen sich die, ja, machen wir das genauso. Nein, Gott gibt ihnen ganz klar Anweisungen. Hey, Freunde, ich habe euch befreit aus dem Sumpf, damit ihr anders leben könnt. Ihr habt erlebt, was es hieß, als Sklave zu leben. Das heißt, ihr habt bitte keine Sklaven. Ihr habt erlebt, was es bedeutet, geschlagen zu werden. Das heißt, ihr schlagt bitte niemanden. Ihr habt erlebt, wie hilflos die Waisen und Witwen waren und die Fremden, wie sehr unterdrückt wurdet. Ihr nehmt die Waisen und Witwen und die Fremden auf und gebt ihnen zu essen, gebt ihnen eine Unterkunft. Ihr seid anders, ihr seid ein anderes Volk, ihr seid nicht so ein Volk wie wie die um euch herum, wie die, die sagen, die Stärkeren nehmen sich, was sie brauchen, die einen mächtigen König haben, die eine Elite haben, die ein Heer haben, die Macht haben, die Gewalt haben, die Reichtum haben und die Schwachen zahlen den Preis und wir machen es genauso, die Welt funktioniert so. Und Gott sagt zu Israel, nein, ihr sollt nicht einfach ein neues Ägypten werden. Freunde, ich habe euch aus Ägypten rausgeholt, nicht damit ihr hier ein neues Ägypten aufbaut. Das war der Gedanke. Er hat ihnen die 10 Gebote gegeben, wie man miteinander umgeht. Und ich erwähne ja immer meinen lieben Dozenten Bernd Brockhaus aus dem Alten Testament mit seinem Ta-da-da-da. Und er sagte irgendwann, als wir dann über die 10 Gebote sprachen, und wir dann sagten, ja, aber ne, da steht ja, du sollst nicht töten. Dann guckt er hoch. Guckte kurz in die Luft und sagte, hä? Das steht da doch gar nicht. Und wir so, doch, du sollst, nein. Er sagt, da steht, du wirst nicht töten. Hä? Und er sagt, ja, ihr müsst das so verstehen. Die Präambel zu den 10 Geboten, also die 3 Verse, die davor stehen, die liefern den Grund und die heißen, liebes Volk Israel, ich habe euch aus Ägypten befreit und in ein neues Land geführt und habe euch ein neues Land gegeben. Ihr seid mein Volk und darum wirst du nicht Falschzeugnis geben und du wirst nicht morden und du wirst nicht Ehe brechen. Ich habe nicht gesagt, dass du das nicht sollst. Ich habe gesagt, du hast erlebt, wie ich dich aus dem Dreck befreit habe und deswegen wirst du nicht Dreck leben. Mein liebes Kind, das ist eine ganz andere Perspektive. Ihr seid eine ganz andere, eine neue Art von Nation. Ihr lebt mitten unter den anderen Völkern und seid anders. Ihr habt ein anderes Herz, ihr habt einen anderen Geist. Ihr seid auserwählt, ihr seid beschenkt. Ihr habt erlebt, was der ganze Mist mit euch gemacht hat. Und ihr seid das auserwählte Volk, das mitten unter ihnen lebt. Und es anders macht. Ihr habt mich als euren König. Und jeder von euch ist König. Ihr seid eine Nation von Königen und Priestern. Jeder hat direkten Zugang zu mir. Ich sage euch, wie Leben gelingen kann in einer Art und Weise, wie es damals absolut nicht üblich war. Die anderen hatten halt ihren Boss. Ihr habt mich. Die Art und Weise, wie ihr miteinander umgeht, zeigt, wer euer König ist. Und ihr müsst euch vorstellen, dass Israel damit weitergezogen ist und nach Israel gekommen ist und angefangen hat, das Land aufzubauen und hat angefangen, sie hatten die Stiftshütte gebaut, sie haben für Gott einen Ort gebaut, sie haben Gottesbegegnung gehabt, sie haben sich darüber Gedanken gemacht und Gott hat ihnen aufs Herz gelegt, wie Leben miteinander gelingen kann. Und es klingt nach sehr, sehr vielen Geboten und Gesetzen, aber sie dienten einzig und allein darum, ihr als Volk repräsentiert mich, Gott. Und ihr lebt anders, ihr lebt barmherziger, ihr lebt liebevoller, ihr kümmert euch um die Witwen und Waisen und die, die sich nicht selber um sich kümmern können. Ihr seid ein Volk, das in der Fremde war und deswegen behandelt ihr fremde Menschen bitte anders, als ihr behandelt wurdet in Ägypten. Und das Volk Israel vergisst das. Das Volk Israel vergisst das irgendwann im Laufe des Weges. Sie verlieren diesen Blick aus den Augen. Sie bauen einen Tempel mit Sklaven. Sie kaufen sich frei, um Witwen und Waisen versorgen zu müssen, weil sie 2 Turteltauben als Opfer darbringen können. Sie führen Kriege. Und Gott hat ihnen eigentlich gesagt, ihr sollt nicht so sein gestern, ihr sollt nicht so denken, gestern waren wir Sklaven, heute sind wir die Herren. Gestern wurden wir unterdrückt, heute unterdrücken wir andere. Gott gibt ihnen eine völlig neue Vision davon, was ein Volk sein kann. Ihr sollt eine neue Art von Volk sein. Es geht nicht darum, dass sie eine Liste bekommen, wie sie besonders fromm aussehen. Ihr habt erlebt, was Sklaverei bedeutet, also werdet nicht zu Sklavenhaltern. Ihr wisst, was es bedeutet, machtlos zu sein, also missbraucht eure Macht nicht. Ihr wisst, was es bedeutet, Hunger zu haben, also lasst andere nicht hungern. ihr wisst, was es bedeutet, Fremde zu sein, also behandelt Fremde nicht so, wie die Ägypter euch behandelt haben. Ihr wisst, was Befreiung bedeutet, also werdet zu Menschen, die andere befreien. Und das ist die Vision. Ihr wurdet befreit, deshalb helfen wir anderen, frei zu sein. Aber dann geschieht etwas. Israel ist aus Ägypten heraus, aber Ägypten ist noch nicht aus Israel heraus. Gott befreit die Menschen aus Ägypten, aber Ägypten aus den Menschen rauszukriegen, ist so viel schwerer. Sie sind frei, aber sie sehnen sich trotzdem nach dem Alten, weil es anstrengend ist, weil es schwierig ist, weil Herausforderungen kommen. Dann will ich lieber das haben, was mir Sicherheit gibt. Lieber das haben, was ich kenne. Lieber das Altbewährte. Lieber, oh, ich weiß nicht, kann ich diese Musik hören oder nicht? Naja, alles, was mit Schlagzeug ist, ist vom Teufel. Gut, dann nehme ich halt das. Muss ich nicht mehr drüber nachdenken, ob ich diese oder diese CD wegschmeiße. Ich schmeiße einfach beide weg. Freiheit ist anstrengend. Und in der Sklaverei war so manches schrecklich, aber es war halt vorhersehbar. Man wusste, wenn man aufsteht. Man wusste, wie viele Steine man klopfen musste. Man wusste, dass es am Ende des Tages, naja, es gibt was zu essen. Nicht viel, aber es gibt was zu essen. Und jetzt ist Israel frei. Jetzt ist alles offen. Alles ist unbekannt, alles unsicher. Und sie denken sich, vielleicht war Ägypten ja gar nicht so schlecht. Und vielleicht ist das eine der tiefsten Erfahrungen, die wir Menschen haben. Wenn das Neue schwierig ist, dann sehen wir uns nach dem Alten. Wenn Freiheit kompliziert wird, sehen wir uns nach einfachen Regeln. Ich brauche immer mehr. Raul, sag mir doch bitte am Ende der Predigt einfach Punkt 1, 2, 3. Das wird immer lauter, wenn es bei mir gerade herausfordernd ist. Wenn es bei mir gerade schwierig ist. Wenn Verantwortung anstrengend ist, dann sehen wir uns vielleicht nach jemandem, der uns sagt, was wir tun sollen. Und zwar in allen Generationen. Die Älteren sagen das vielleicht dem Pastor, die so in meiner Generation sagen das vielleicht ihren Freunden und ihren engen Hauskreis, ne, so hey, wie soll ich denn da und damit umgehen? Und die junge Generation fragt das die Christfluencer, die Influencer bei Instagram und TikTok, und die sollen mir sagen, wie ich leben soll. Die wissen das gerade richtig gut. Also mein Sohn kommt jeden zweiten Tag mit, hey, guck mal, Papa, was hältst du davon? Und dann zeigt er mir irgendein Reel von irgendeinem, der mal wieder etwas erklärt, was man darf und was man nicht darf. Und das ist der Moment, wo es kippt bei dem Volk Israel. Also dieser Gedanke. Und wir springen, sie sind befreit, sie leben in Israel, Jahrhunderte vergehen und, immer on, off, on, off, on, off, schwierig, schwierig, schwierig. Und dann kommt der Moment, wo sie sich vor Samuel stellen. Samuel war einer der Propheten in der damaligen Zeit, der lebte, der war so wie so eine Art Hohepriester, wie so, ne, der stand vorne, manchmal stelle ich mir ein bisschen wie Gandalf vor, so, du kommst nicht. Samuel, der das Volk anleitet und so weiter, und dann kommt das Volk vor Samuel und sagt, Samuel, wir wollen einen König. Wir wollen einen König. Und Samuel sagt, warum? Damit wir werden wie alle anderen Völker. Damit wir werden wie alle anderen Völker. Wir haben keinen Bock mehr, die Sonderlinge zu sein. Wir brauchen einen König, der uns beschützt, der uns vertritt, der für uns kämpft. Wir brauchen einen König. Samuel sagt, ihr habt doch einen König. Ja, den sehen wir nicht. Wir brauchen einen Menschen. Samuel hadert und spricht mit Gott und Gott in der Geschichte sagt Gott ihm, hey Samuel, die sind nicht gegen dich, die sind gegen mich. Aber du musst ihnen auch die Wahrheit sagen. Du musst ihnen sagen, was passieren wird, wenn sie einen menschlichen König haben wollen. Und dann sagt Samuel, ey Freunde, wisst ihr, also das erste ist, das Volk sagt nicht, wir wollen böse werden, wie die anderen Völker. Das Volk sagt nicht, wir wollen Gott abschaffen. Sie sagen einfach, wir wollen so sein wie die anderen. Wir wollen das, was funktioniert. Wir wollen einen starken Mann, eine Armee, eine Struktur, einen, der für uns Kriege führt. Und Samuel sagt dann eben, nachdem er mit Gott verhandelt hat darüber, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Dieser König, der wird eure Söhne nehmen und sie in den Krieg führen. Der wird eure Töchter nehmen und wird sie als Mägde einsetzen. Der wird das Beste von eurem Vieh nehmen und es für sich behalten. Er wird das Beste von euren Weinbergen nehmen und wird es für sich behalten. Er wird das Beste von euren Getreide nehmen und wird es seinen Ministern geben. Dieser König wird euch und eure Kinder versklaven. Er wird euch versklaven. Und Israel hört die Warnung und sagt, egal, wir wollen einen König. Das kümmert uns nicht. Wir wollen sein wie alle anderen. Weil es leichter ist, eine schlechte Sicherheit zu wählen, als eine gute Freiheit auszuhalten. Und vielleicht ist das der Moment, wo Römer 12 plötzlich anders klingt. Eine schlechte Sicherheit wählen, als eine habe ich aufgeschrieben, als eine gute Freiheit auszuhalten. Paulus schreibt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Das bedeutet nicht, zieht euch aus der Welt zurück. Das bedeutet erstmal, das bedeutet auch nicht, werdet kulturell seltsam. Das bedeutet auch nicht, hört keine Musik mehr, die nicht ausdrücklich christlich ist. Es bedeutet, lasst euch nicht von den Mustern dieser Welt in dieselbe Form pressen wie sie. Lasst euch nicht in dieselbe Form pressen, wie die Welt ist. Die Welt sagt, das visualisiere ich jetzt, die Welt sagt, die Starken gewinnen. Paulus schreibt im Römerbrief, dient einander. Sorgt zuerst für dich. Teilt miteinander. Vergeltung! Vergelte Böses nicht mit Bösem. Überwindet das Böse mit Gutem. Die Welt sagt, Macht! Paulus sagt, Demut. Die Welt sagt, wer oben ist, hat gewonnen. Absoluter Egoismus. Paulus sagt, ihr seid ein Leib aus vielen Gliedern. Ihr gehört alle zusammen. Keiner ist oben oder unten. Die Welt sagt, werdet wie alle anderen. Paulus sagt, lasst euer Denken erneuern. Lasst euer Denken erneuern. Beginnt nicht im Außen. Schmeißt nicht zuerst deine CDs weg. Paul. Schmeiß nicht zuerst deine CDs weg. Zieh dich nicht zuerst mit einer kleinen Haube an. Bau nicht zuerst eine Kolonie und sonder dich ab, sondern werde verwandelt. Dein Inneres, dein Denken, dein Herz, deine Sinne. Nimm wahr, wie die Welt ist, egoistisch. Der Starke unterdrückt den anderen. Nimm wahr, dass die Welt Ägypten ist. Ich habe dich aus Ägypten rausgeführt. Fang an, anders zu denken. Verändert, Paulus sagt nicht, verändert eure Kleidung, eure Musik, eure Sprache, eure Kultur. Er sagt, erneuert euer Denken. Denn die entscheidende Veränderung beginnt nicht außen, sie beginnt innen. Nicht, wie kann ich möglichst anders aussehen, sondern wie kann ich lernen, anders zu sehen. Dass ich auf die Welt gucke und sage, die gehen aber so und so miteinander um. Das möchte ich nicht. Ich möchte anders mit den Menschen umgehen. Weil Jesus, auf den sich Paulus bezieht, und Jesus, der sich auf das bezieht, was seit Jahrhunderten geschrieben steht und dieses Gesetz und den Gedanken, den Gott mit seinem Volk haben will, den Jesus tatsächlich in die Realität bringt, wird eines Tages gefragt von seinen Jüngern, wer ist eigentlich der Größte unter uns? Ja, Jesus. Wer darf rechts und links neben dir sitzen? Und Jesus sagt, hey, ihr wisst doch, wie die Herrscher dieser Welt mit Menschen umgehen. Sie herrschen und unterdrücken. Ihr sollt nicht so sein. Jesus sagt nicht, ja, dann müssen aber erst die Besten unter euch müssen dann rechts und links neben mir sitzen. Er sagt, nee, Freunde, so wie die Welt miteinander umgeht, geht ihr nicht miteinander um. Ihr seid anders. Ihr seid anders. Nicht, weil ihr euch aus der Welt zurückzieht, sondern weil ihr mitten in der Welt eine andere Art zu leben beginnt. Und Jesus ist auch nicht derjenige, der sich von allen anderen entfernt hat. Er sitzt bei den Menschen, bei denen fromme Menschen nicht sitzen wollen. Er berührt Menschen, die andere nicht berührt haben, weil die aussätzig waren oder krank oder was auch immer. Er hat sie berührt. Er hat sie in den Arm genommen. Er hat sie angefasst. Er hat mit ihnen geweint. Wir haben nur ein, zwei Verse und er berührte ihn und er konnte wieder sehen. Aber wenn ich mir das vorstelle, das war nicht in 12 Sekunden erledigt. Ihm war es wichtig, er hat die Person gesehen, die Leid hatte und hat diesem Leid geantwortet. Er isst mit Menschen, mit denen andere nicht gegessen hatten. Er lebt mitten in dieser Welt, aber die Welt bekommt nicht das letzte Wort darüber, wie man handelt. Wir sind nicht dazu berufen, wie alle anderen zu sein, auf gar keinen Fall. Aber wir sind auch nicht dazu berufen, raus von allem zu gehen. Und in Johannes 17 betet Jesus das hohe priesterliche Gebet. Sie sind nicht von dieser Welt, aber ich sende sie mitten in die Welt. Sie sollen mitten in der Welt sein. Eine Gruppe, die Idee ist vielleicht nicht eine Gruppe von Menschen, die sich aus der Welt zurückzieht, sondern eine Gruppe von Menschen, die mitten in dieser Welt anders lebt. Und zwar in ihrem Denken, in ihren Mustern, in der Art und Weise, wie wir Beziehung leben, in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir das, was wir selbst erlebt haben, weitergeben. Weil wir haben als Christen Gnade erlebt. Dir wurde vergeben. Wann fängst du an zu vergeben? Oder bleibst du gleichförmig wie die Welt und sagst, nee, Ende. Wir wissen, was bedeutet, verloren zu sein. Wir wurden gefunden. Wir singen das rauf und runter. Solche Lieder. Ich war verloren und jetzt bin ich gefunden. Du hast mich gefunden. Wann fangen wir an, nach den Menschen zu suchen, die verloren sind? Wir wissen, was bedeutet, nicht dazuzugehören. Wann fangen wir an, Räume zu schaffen, wo Menschen sich zugehörig fühlen und nicht abzugrenzen gegenüber anderen? Wir haben Hilfe erlebt, nicht weil wir besser sind oder wir helfen Menschen, nicht weil wir besser sind, sondern weil wir selbst Hilfe empfangen haben. Und damit möchte ich aufhören. Ich möchte nicht mit der Frage aufhören, welche Musik hörst du? Welche Kleidung trägst du? Welche Filme schaust du? Welche politische Meinung hast du? Habe ich noch gar nicht eingestreut, aber auch das. Weil das sind die einfachen Fragen. Das sind die ganz einfachen Fragen, wo wir uns vielleicht schnell einfache Lösungen für ausdenken und das war's. Und dann kann ich entweder dann den einfachen Antworten sagen, ich gehöre zur Welt oder nicht. Ganz einfach. Kann man von außen sehen. Ich stelle dir jetzt die schwierigen Fragen zum Ende, okay? Was passiert mit dir, wenn du Macht bekommst? In irgendeiner Art und Weise, wenn du Macht bekommst. Wirst du dann so wie die Menschen, unter denen du früher gelitten hast? Wenn du plötzlich das Sagen hast an irgendeiner Stelle, auf Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, wenn du plötzlich Macht bekommst, gehst du dann so mit den Menschen um, wie mit dir umgegangen wurde, als du leiden musstest unter sehr unterdrückenden Leuten, unter einem harten Vater, unter einem harten Lehrer, unter einem harten Chef, oder gehst du anders mit der Macht um? Was passiert mit dir, wenn du plötzlich Erfolg hast? Werde ich dann die Menschen vergessen, die noch auf dem Weg sind? Egal, fallen lassen, ich bin ja vorne. Was passiert mit dir, wenn du Angst bekommst? Suchst du dann nach einem König, der dir sagt, wo es lang geht, weil du Angst hast und nicht weißt, wo es weitergeht? Jemand, der dir eine einfache Antwort gibt, eine Gruppe, die dir was verspricht und nur wenn du so wirst, dann bist du sicher, die kannst du finden, rauf und runter, auf TikTok, Instagram und YouTube. Und vielleicht ist die Frage nicht, wie weit bin ich von der Welt entfernt, sondern die Frage, welche Welt entsteht durch dich? Welche Welt entsteht durch dich? Wenn du in deine Familie kommst, wird es dort ein bisschen gnadenvoller? Wenn du an deine Arbeit kommst, wird es dort ein bisschen menschlicher? Wenn du mit anderen Menschen sprichst, die vielleicht anders denken als du, wird die Welt dann ein bisschen größer oder kleiner? Wenn du Macht hast, werden andere Menschen durch dich freier oder werden sie kleiner? Wenn du Geld hast, wird dadurch dein Leben ein bisschen leichter und komfortabler oder wird dadurch jemand anderes mitversorgt? Wenn du verletzt wirst, wirst du zum nächsten Menschen, der verletzt, oder endet die Kette einfach bei dir? Dann ist vielleicht die größte Herausforderung nicht, oder dann ist vielleicht die größte Herausforderung, lass dich nicht von der Welt in ihre Form pressen. Und das ist eine Übersetzung, die ich schön finde, für werdet nicht gleichförmig dieser Welt. Lass dich nicht von der Welt in ihre Form pressen. Werd nicht einfach ein neues Ägypten. Da bist du rausgewachsen, Raul. Du hast erlebt, wie scheiße das ist, deine CDs wegzuschmeißen, weil du einfach blind gefolgt bist. Sag bitte nicht der nächsten Generation, schmeißt eure CDs weg. Sondern sag der nächsten Generation und der jetzigen Generation, wie kann ich das, was ich erlebt habe, wie kann ich die Gnade und Liebe und Barmherzigkeit dir zur Verfügung stellen, damit du einen Schritt weiterkommst? Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich etwas von dem, was ich erlebt habe, weitergeben? Wie kann ich so leben, dass andere Menschen durch mich etwas von Gottes Charakter sehen? Nicht meine Verbotsliste, nicht meine religiöse Fassade und auch nicht meine leere Mülltonne, sondern Gnade, Freiheit, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Liebe. Und deswegen bist du aus Ägypten rausgekommen? Gut möglich. Hast du angefangen, dass Ägypten aus dir raus darf? Wünsche ich dir Gottes Segen für. Das ist das weitaus Schwierigere. Amen. Amen.